Sabbat fericit, boldog sombatot, happy Sabbat und natürlich einen ganz gesegneten Sabbat an alle. Ich freue mich hier zu sein, danke für die Einladung. Und das Thema heute der Predigt ist tatsächlich verbunden mit der Kindergeschichte, die die Esther gemacht hat. Es geht um ein Gleichnis von Jesus und ich möchte sagen, ich habe dieses Gleichnis, bevor ich studiert habe, nicht so ernst genommen. Und wenn ich es ernst genommen habe, dann muss ich sagen, es war sehr materiell und sehr weltlich. Ich möchte mit euch ohne große Umschweife in die Endzeitrede Jesu gehen. Also ab Kapitel 24 im Matthäusevangelium beginnt die Endzeitrede Jesu. Und da stehen ganz ernste und wichtige Worte, denn es sind die letzten Worte, bevor Jesus dann auch gekreuzigt wurde. Und er gibt hier nochmal ganz viel Weisheit mit, ganz viel Verständnis und er hofft, dass durch diese Gleichnisse die Jünger was verstehen. Und in Kapitel 24 beginnt diese Endzeitrede und in dieser Endzeitrede hat Jesus so einige Gleichnisse, die wir uns gerne auch anschauen. Ich möchte eins erwähnen, das ist zum Beispiel das Gleichnis von den Treuen oder von den Klugen und von den törichten Jungfrauen. Wir wissen, es ist ein ganz wichtiges Gleichnis für die Endzeit, denn was passiert mit den törichten Jungfrauen? Sie dürfen nicht ein zur Hochzeitsfeier, sie bekommen kein ewiges Leben. So, Jesus möchte uns warnen durch diese Gleichnisse. Ein anderes Gleichnis ist das vom Weltgericht, wo Jesus sagt, er wird, wenn er wiederkommt, die Menschheit trennen in Schafe und Böcke und die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken. Und dann werden Menschen zu ihm kommen, wo Jesus sagt, ich war hungrig, ihr habt mir Essen gegeben, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht, ich war krank, ihr habt mir geholfen. Und dann sagen die Leute, wann haben wir das getan? Und dann sagt Jesus, was ihr jedem eurem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. So, ganz wichtige Gedanken, bevor Jesus geht. Und inmitten dieser zwei Gedanken, dieser zwei Gleichnisse, kommt ein Gleichnis, und zwar das von den anvertrauten Zentnern. Und ich habe diesem Gleichnis ja gerne zugehört, aber ich habe nicht verstanden, wie wichtig es ist für die Endzeit und sogar für das ewige Leben. Und ich möchte mit euch beginnen in Matthäus Kapitel 25 ab Vers 14 einmal dieses Gleichnis Schritt für Schritt durchzugehen und einige Gedanken dann hier zu teilen. Matthäus 25 ab Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Erstmal nur bis hierhin. Wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen, der Mensch, der Knechte hat und das Land verlässt, von wem redet die Bibel hier? Von Jesus, genau. Jesus hat seine Knechte. Wer sind seine Knechte? Es sind wir. Teuer erkauft durch sein Blut. Das heißt, jeder, der sich Christi Nachfolger nennt, jeder, der sich Christ nennt, ist auch gleichzeitig Knecht Christi. So, in diesem Gleichnis geht es um Jesus, der sagt, ich verlasse das Land. Ja, welches Land hat er verlassen? Ja, er hat einmal den Himmel verlassen, ist auf die Erde gekommen, aber von der Erde hat er auch nochmal gesagt, ich verlasse euch, ich gehe wieder zu meinem Vater. Genau. So, Jesus spricht mit seinen Knechten und sagt, ich gehe weg, aber ich komme wieder. Wann wird Jesus wiederkommen? Tag und Stunde wissen wir nicht, aber wir glauben fest daran, dass die Zeichen der Zeit uns schon andeuten, der Tag der Wiederkunft steht nahe bevor. So, dieser Herr, Jesus Christus, verteilt jetzt seinen Knechten Gaben. Er gibt ihnen Vermögen mit. Und interessant ist, in Vers 15, da heißt es, dem einen gab er 5 Zentner, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Und hier muss ich sagen, ich habe diesen Vers oder diesen Satz oder dieses Wort sogar oft überlesen, nach seiner Tüchtigkeit. Das heißt, Jesus sieht Wer ist bereit, wer ist willig, die Extrameile zu gehen? Wer ist bereit, nicht oberflächlich mit Dingen zu arbeiten, sondern wer ist bereit, wirklich mit Fleiß und mit Antrieb Dinge weiterzubringen? Und er teilt nach diesem Maß auch die Gaben aus. So sagt er, der eine kriegt 5, der andere kriegt 2. Und selbst der vielleicht ein bisschen faul ist, der nicht so viel Lust hat und der eher so ganz oberflächlich durchs Leben geht und denkt, naja, wird schon irgendwie, selbst dem gibt er das Minimum und sagt, auch dir gebe ich eine Gabe, auch dir gebe ich Silber, ich gebe dir ein Vermögen mit, mach daraus was Gutes. Das heißt, der ganz Fleißige und auch der Faule kriegt die Chance, mit Gott, für Gott etwas zu tun. Und jetzt in Vers 16 geht's gleich los. Sogleich ging der hin, der 5 empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 empfangen hatte, 2 weitere dazu. Das heißt, hier haben wir die Motivation, hier sind Menschen mit einem Investment ausgestattet und die gehen vorwärts, die machen daraus gleich mehr. Die sind fleißig, die sind aktiv, die wollen wachsen, die wollen mehr daraus machen. Und im Gegensatz dazu steht in Vers 18, der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nun, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, wenn man in die Welt schaut, dann möchte ich nur einen Vers vorwegnehmen und den ein bisschen aus dem Kontext reißen. In Vers 29, da heißt es, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Nun, wenn man jetzt in die Welt rausschaut, dann ist natürlich die soziale Ungerechtigkeit ein Thema. Große Investoren, die machen natürlich mit Krisen noch mehr Geschäfte, werden immer reicher. Die, die wenig haben, verlieren noch. Gerade jetzt bei diesen hohen Preisen sinkt ihre Kaufkraft und sie bekommen immer weniger. Auch im akademischen Bereich sagt man, wer viel hat, bist du ein Nobelpreisträger und schreibst ein Buch, dann lesen das automatisch gleich mal 4-5 Millionen Menschen. Bist du aber ein kleiner Forscher, der noch nicht so weit gekommen ist und möchtest etwa, hast vielleicht viel bessere Gedanken sogar, aber kein Mensch wird auf dich aufmerksam, weil du einfach nicht diese Masse hast, die du erreichst. So in der Welt deuten die Leute das so aus, okay, wer wenig hat, ist ein Naturprinzip, dem wird auch das genommen und wer viel hat, der kriegt einfach immer mehr. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich würde das sehr ungerecht finden, wenn es bei Gott auch so wäre. Denn eins vorweg muss man sagen, wenn es bei den Gaben bei Gott geht und um das ewige Leben, dann spielt Geld schon mal eine verschwindend geringe Rolle. So viel wir Menschen auch danach rennen und jagen und uns abarbeiten, aber für das ewige Leben am Schluss spielt Geld eine verschwindend geringe Rolle. Ich möchte sogar sagen, gar keine. Denn selbst jemand, der gar kein Geld in der Tasche hat, kann das ewige Leben bekommen und ein wunderschönes, glückliches Leben in Ewigkeit führen. Jemand, der ganz viel hat, dem könnte die Tür verschlossen sein. Also wir können schon mal sagen, finanzielle Aspekte spielen in dem Gleichnis nicht die Priorität. Das Zweite mit dem akademischen, ja, mit dem Erfolg, der eine, der eh schon viel Erfolg hat, der macht schneller noch mehr Erfolg, der ganz wenig hat, für den wird es ganz schwer, irgendwo Fuß zu fassen. Da mag vielleicht auch was dran sein in dieser Welt, aber nicht bei Gott. Und wir wollen uns jetzt genau anschauen ein wenig, wie wir dahin kommen, wie wir bei Gott dieses Wachstum erleben können, abgekoppelt von dem, was uns vielleicht die Welt vorzeigt und uns zu was wir uns fälschlicherweise treiben möchte. Wir lesen weiter in Vers 19. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Silberstücke gegeben, siehe da, ich habe weitere 5 gewonnen. Also er hat das, was er hat, verdoppelt. Da sprach dann Gott zu ihm, da spricht Jesus zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Silberstücke anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach auch zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Jetzt frage ich euch, was war das Erfolgsrezept dieser 2 Männer? Was war das Erfolgsrezept dieser 2 Männer? Steht da, haben wir gerade gelesen. Sie haben gearbeitet, aber wenn ihr ein Prinzip hier herauslesen würdet, was wäre das? Bitte? Sie waren treu. Und in was waren sie treu? Im Anvertrauten. Und was steht hier noch? Du bist über wenigem, du bist über kleinem treu gewesen. In anderen Worten, du bist in den kleinen Dingen treu gewesen. Ich kann dich auch über die großen setzen. Und viele Menschen denken, naja, wenn ich ganz viele Möglichkeiten hätte, dann könnte ich auch viel mehr machen aus meinem Leben. Und so träumen sie ihr Leben dahin und werden manchmal sogar depressiv und sagen, ja, mich hat es ganz schlecht erwischt. Andere sind viel reicher, sie sind viel schöner, sie haben viel bessere Möglichkeiten als ich, und dann geht im Leben gar nichts vorwärts. Aber bei Christus ist dieses Denken nur eine faule Ausrede und Selbstmitleid. Denn so gütig Gott zu uns ist, sagt er uns auch ganz ehrlich, dass Selbstmitleid uns keinen einzigen Zentimeter weiterbringt. Wir können viel beweinen, wie schlecht es uns geht, und doch wird dadurch nichts besser. Aber hier, diese waren in dem Kleinen treu. Das, was sie bekommen haben, mit dem haben sie das Beste gemacht. Und jetzt frage ich dich heute, wo lebst du? In Träumen der Zukunft, in Träumen, was noch werden kann? Oder nimmst du dir auch mal die stille Zeit und schaust, was hat Gott dir gegeben jetzt in deine Hände, mit was du treu und gut umgehen kannst, womit Gott dich dann noch größer segnen kann? Sei es auch deine Familie. Du hast eine Familie, du hast einen Ehepartner, du hast Kinder. Wie gehst du mit denen um? Du hast Eltern, wie gehst du mit deinen Eltern um? Du gehst in die Schule. Wie gehst du mit der Schule um und mit den Lehrern, mit deinen Mitschülern? Du arbeitest, wie gehst du damit um? Und ich muss sagen, ich bereue, in meinem Leben bin ich sehr oft oberflächlich durchs Leben gelaufen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was ich habe. Ich habe viel in die Zukunft gedacht, viel von Dingen geträumt und wenig im Jetzt, in die Tiefe gehandelt und geforscht. Erst als ich Christ wurde, hat Gott mir gezeigt, wo meine Schwachstelle ist, und seit da darf ich lernen, mir Zeit zu nehmen und ein bisschen in die Stille zu schauen, was habe ich von Gott für Segnungen bekommen und was kann ich daraus noch machen. Und hier möchte ich noch einmal betonen, Gottes Ziel ist Wachstum, stetiger Fortschritt, egal in welchem Alter. Klar, in jungen Jahren ist Wachstum natürlich, sagen wir mal, das Programm. Ich sage mal, bis vielleicht Mitte 30 festigen sich so viele Dinge, die Berufswahl, die Familienwahl, und dann so ab vielleicht Mitte 30 bis 50, 60 passiert jetzt in idealerweise in vielen Dingen des Lebens, in vielen Bereichen, nicht mehr so ein dramatischer Wechsel. Und viele Leute machen sich dann bequem, wir hatten vorhin darüber gesprochen, man kommt in eine Komfortzone, wo dann alles so einigermaßen irgendwie steht, man hat sich etabliert und es geht weiter. Aber Christus sagt auch da, du hast Segnungen und Gaben empfangen, geh mit mir in die stille Zeit und schau, wie wir daraus noch mehr machen möchten. Christus möchte uns hier helfen. Aber das Hauptziel von Christus, was er uns schenken möchte, sind die geistlichen Gaben. Er möchte nicht nur, dass wir irgendwo einen Wohlstand erreichen, standhaft werden im Leben, sondern sein Hauptziel mit uns ist, einen Charakter zu entwickeln, der einst, wenn er wiederkommt, auch das ewige Leben genießen darf. Denn das, was wir mitnehmen auf die neue Erde, das ist unser Charakter. Von unseren Schätzen, von unseren Reichtümern, von den Dingen, die wir gebaut haben, nehmen wir nichts mit. Und hier in die Tiefe zu gehen, hier gründlich zu analysieren, wo stehe ich? Was habe ich von Gott bekommen? Und was kann ich mehr machen aus meinem Charakter? Denn ein edles und ausgewogenes Wesen, liebe Geschwister, wird nicht angeboren und fällt auch nicht vom Himmel. Auch wenn wir aus prekären oder aus schwierigen familiären Situationen kommen, dürfen wir mit Christus wachsen und dürfen auch die Fehler unserer Eltern oder die Schwächen unserer Eltern wieder gut machen auf unserem Lebensweg. Christus steht uns zur Seite. Nicht selbstsüchtig zu sein, psychische Krankheiten zu überwinden, zu heilen. Unser Gott steht uns zur Seite. Ich hatte früher ein bisschen so die fälschliche Einstellung. Ich dachte, wenn Leute irgendwo im Leben so einen edlen, noblen Charakter an den Tag gelegt haben oder auch Erfolg in bestimmten Bereichen im Leben, da habe ich irgendwie immer gedacht, naja, das ist denen so in die Wiege gelegt. Das war so eine fälschliche Einstellung. Ja, der ist ganz weit gekommen, aber vielleicht hat er auch schon einen ganz guten Start gehabt. Dennoch, liebe Geschwister, kann sein, dass da vielleicht gute Voraussetzungen mitgespielt haben. Aber keiner schafft viel ohne viel Anstrengung. Das gibt es nicht. Niemand wird etwas geschenkt, auch wenn wir es denken. Oder uns in der falschen Vorstellung. Auch Missionare. Ich habe oft auch gläubige Menschen hochgeschaut und habe gesagt, wie kann dieser Mensch so gläubig sein? Wie kann der so mit Jesus erfüllt sein? Wie kann der so eine gläubige Familie haben? Auch das wird nicht geschenkt, liebe Geschwister. Eine Familie, wo Christus im Zentrum ist, fällt nicht vom Himmel zu. Ein Leben, wo Christus im Herzen lebt, kriegen wir nicht einfach nur geschenkt durch Nichtstun. Auch wir müssen unseren Teil dazu beitragen, fleißig sein, uns Zeit mit Christus blocken, auch wenn das Leben stressig und hart ist. Im Idealfall die frühen Stunden, morgens, wenn wir aufstehen. Nur wenn wir auch wirklich Mühe investieren in diese Beziehung, kann Christus in uns voll Gestalt gewinnen. So, liebe Geschwister, hören wir auf zu träumen, dass eines Tages eine Erweckung in unserem Herzen geschieht. Und lasst uns jetzt mal damit starten, fleißig zu sein, auch mit Christus zusammenzuwirken. Da möchte ich ein Beispiel bringen von einem Jogger, der hat gesagt, du, ich fange an zu joggen, wenn ich ein bisschen Gewicht verloren habe. Okay, dann warte lange und jogge nie. Oder der Buchautor, der gesagt hat, ich will schon immer ein Buch schreiben, aber ich warte noch auf diese große Inspiration und dann fange ich an, ein Buch zu schreiben. Frag mal die Leute, die Bücher geschrieben haben. Die haben nicht gewartet, bis die große Erleuchtung kam, irgendwo in Indien bei einem Guru. Die haben einfach angefangen zu schreiben und haben jahrelang an einem Buch geschrieben. Harte Arbeit. Dann war das Buch fertig und es wurde ein Millionen-Bestseller. Ein Künstler kann auch ewig warten, bis er eine gute Idee bekommt. Aber er muss anfangen, das Bild zu malen, immer verfeinern, immer weiterarbeiten. Oder der Geschäftsmann, der sagt, wenn ich das ganze Geld hätte, was ich bräuchte, um ein Geschäft zu starten, dann würde ich vielleicht Unternehmer werden. Aber wo ist der Mut zu starten, wenn noch nicht alles da ist? Ich glaube, dass diese Risikobereitschaft macht tatsächlich sogar einen Unternehmer aus. Ich bin jetzt nicht der Unternehmertyp, aber ich bewundere die, die einfach den Schritt vorwärts gehen, auch wenn die Dinge nicht klar sind. So, liebe Geschwister, genauso dieses Prinzip finden wir auch in der Beziehung mit Gott. Wenn wir warten, faul rumliegen und denken, eines Tages wird es besser, liebe Geschwister, ich kann euch sagen, es wird es nicht. Heute ist der Tag, wo wir unsere Kräfte nochmal sammeln dürfen und sagen, Christus, komm in mein Herz. Hilf mir, Zeit zu nehmen für dich. Hilf mir, meinen Charakter zu verfeinern. Hilf mir, meiner Familie ein Licht zu sein. Für die Nachbarn, für die Mitmenschen. Bewege mich, motiviere mich. Aber dieser Mann, der diesen einen Zentner bekommen hat, also der mit wenig Startkapital ins Rennen geschickt wurde, der kommt jetzt auch vor Jesus. Jesus kommt zurück und Jesus fragt, ist dein Charakter gewachsen? Hast du aus dem, was ich dir gegeben habe, mehr gemacht? Aber dieser Mann sagt dann in Vers 24, da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe da, du hast das Deine. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du nicht, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen oder auf die Bank und wenn ich komme, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der die 10 Zentner hat. Unglaublich, was hier passiert. Konnte man nicht Mitleid haben mit diesem Mann, der sagt, ich habe einfach nur Angst gehabt. Liebe Geschwister, in Christus ist der Geist der Furcht nicht dabei. Denn Christus möchte die Furcht austreiben. Und dieser Mann hat sich einfach rausgeredet. Er hat Selbstmitleid an den Tag gelegt. Er hat sich verzettelt. Er hat sich rausgeredet. Und vielleicht hat er nicht so ein Volumen gehabt im Leben, hat nicht so einen großen, sagen wir mal, Geldsack mitbekommen. Ich rede immer symbolisch, sei es charakterlich, die familiäre Erziehung und viele andere Aspekte. Es gibt ganz schwierige Fälle, wo nur Gott sieht, wie hart dein Leben war, wo nur Gott sieht, wie schwer du es hattest, auf die Beine zu kommen, wo nur Gott sieht, wie mühsam du dich durchs Leben geschlagen hast. Aber auch da, sagt Christus, auch mit dir, ich will dich nicht lassen an dem Punkt, wo du herkommst. Ich möchte dich segnen. Ich möchte mehr mit dir machen. Aber dieser Weg geht einher mit Fleiß und mit einer Tiefe in Gedanken und nicht mit einer Oberflächlichkeit. Mit Christus können wir siegen, auch wenn wir fallen. Auch wenn wir vielleicht verspielt haben, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns Segen gegeben. Wir haben falsch damit gehandelt. Wir haben dumm gehandelt. Wir haben nicht aufgepasst in der Schule, wir haben auf der Arbeit uns zu viele Fehler erlaubt, vielleicht haben wir bestimmte Genussmittel in unser Leben eingelassen, haben uns betäubt mit vielen anderen Dingen, auch wenn du Fehler gemacht hast. Heute ist der Tag, Christus gibt dir noch die Chance, die Gaben, die du hast, zu nutzen. Und diese geistigen Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, er möchte, dass wir sie vervielfältigen und er sagt, warte nicht, bis sich eine Tür öffnet, sondern sei ein bisschen aktiver. Geh auch mal raus und öffne du mal die Tür und ich helfe dir. Viele warten und sagen einfach, ja, wenn sich irgendwann mal was auftut, mache ich es vielleicht. Ja, da wird auch nicht viel draus, denn das Leben belohnt die, die aktiv vorwärts gehen. Und auch wenn wir keine Kraft haben, wir sind eine Generation, die sehr geschwächt ist, moralisch, von unserem Erbgut und viele andere Faktoren. Und dennoch dürfen wir immer zu Christus schreien und sagen, Herr, ich bin schwach, hilf mir. Wir müssen bei ihm flehen, wir müssen bei ihm bitten, wir müssen bei ihm suchen. Und er wird uns geben, wie es steht in Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Ich möchte mit euch noch einen Text zwischendurch aufschlagen, bevor wir dann in das Ende dieses Gedankenganges unserer Predigt heute gehen. Kapitel 12, Vers 12 im Römerbrief. Römer Kapitel 12, Vers 2, Verzeihung. Römer Kapitel 12, Vers 2. Römer, Kapitel 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Liebe Geschwister, den Blick auf das zu werfen, was vollkommen ist, ist eben im Gegensatz zu dem Geist der Welt. Denn der Geist der Welt sagt, wenn man zum Beispiel mit Leuten spricht, bei der Missionsarbeit auch, man spricht sie auf Christus an und die sagen, du, ich bin eigentlich kein böser Mensch. Ich mache ja niemandem was Schlimmes. Ich mache hier meine Sache, gehe arbeiten und nee, ich brauche das nicht. Alles in Ordnung. Ja, die sind nicht offen, noch zu wachsen. Sie möchten nicht Christus in ihr Leben aufnehmen und sagen, wer bin ich wirklich? Wo stehe ich wirklich? Zu was kann ich durch Christi Geist werden? Und da kommen wir wieder ins Spiel, wenn wir erneuert sind in unserem Denken und den Blick auf das Vollkommene und Schöne haben, auf Gott selbst, den Menschen auch hier zur Motivation zu werden. Welche Gabe hast du bekommen? Ist es die Redegabe? Wie verwendest du deinen Mund, deine Lippen? Kommt aus deinem Mund toxisches, bitteres Gerede? Oder bist du jemand, wenn Menschen mit dir in Kontakt sind, dann werden sie erbaut und fühlen sich verstanden und angenommen. Wie ist dein Einfluss in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz? Ihr kennt dieses Beispiel von dem Stein, der in ein Wasser fällt und die Wellen schlägt. Welche Rolle nimmst du ein in deiner Umwelt? Denn Charakter ist Macht, liebe Geschwister. Wir denken oft, wir können mit einer guten Ansehen, mit einer guten Position viel bewirken, aber liebe Geschwister, Charakter ist Macht. Und das bringt am meisten vorwärts im Leben. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Die Zeit ist zu kostbar, um sie nur mit irdischen Dingen zu verschwenden. Wie gut es auch ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man vielleicht wachsen kann, finanziell, in seinem Bildungsweg und auf vielen anderen Bereichen. Aber sich keine Zeit einzublocken im Leben, um geistlich zu wachsen, mit Christus sich Zeit zu nehmen, ist eine Verschwendung der Ressourcen, der zeitlichen Ressourcen. Die Gesundheit. Wie oft schätzen wir erst die Gesundheit, wenn sie bedroht ist und wir keine Kontrolle mehr über sie haben? Wenn Krankheit uns schockiert und dann uns Angst macht. Natürlich auch das Finanzielle, wie gehen wir mit unserem Geld um? Aber auch, wie gehen wir mit dem Wohlwollen um? Wie gehen wir mit unserer Herzlichkeit um? Wir haben heute Morgen in der Sabbatschule gelesen, in Matthäus Kapitel 5 sagt Christus, wenn ihr nur eure eigenen Hausgenossen liebt, was tut ihr dann anderes als die Zöllner da draußen und die Heiden? Das machen die auch. Aber das Göttliche ist diese Barmherzigkeit, die wir geschenkt haben, die wir unserer Familie zuteil lassen werden, auch mal nach außen überschwappen zu lassen. Jemand, der in Not ist, jemand, der betrübt ist, ihn auch an unseren Tisch einladen. Vielleicht eine finanzielle Unterstützung, ein gutes Wort, vielleicht sogar eine längere Zeit diesen Menschen begleiten. Lasst auch unsere Herzlichkeit, die wir von Gott als Gabe bekommen haben, nicht nur intern zur Geltung kommen, sondern auch mal ein bisschen über das Fass hinausschwappen und anderen Menschen dadurch zum Segen werden. Wichtig auch, wenn man über Gaben nachdenkt, sie können verkümmern. Marc, ich weiß nicht, wenn du jetzt sagen wir mal, du könntest jetzt viele Jahre nicht, aus welchen Gründen auch immer, oder du hättest dann immer mal keine Lust mehr, kein Klavier spielen, dann sagst du irgendwann, das war eine blöde Entscheidung, ich will wieder ans Klavier. Könntest du in 5 Jahren ohne Practice so spielen, wie du es heute tust? Ich glaube nicht. Ja, genauso mit Sprachen. Ich habe in der Schule mal Französisch und Spanisch gelernt. Davon ist heute noch ein Bruchteil übrig geblieben, weil ich die Sprache nicht verwende. Und das tut mir leid. Aber wenn man nicht die Chancen nutzt, die man hat, dann verkümmern die Gaben. Und genauso ist es mit unseren geistlichen Gaben und mit allen anderen Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Und jetzt möchte ich nur zum Schluss sagen, vielleicht magst du ein bisschen von dieser Fülle an Gaben, die du ja eigentlich bekommen hast, weil wenn du mal ein bisschen genauer in dich reinschaust, hast du ganz viele Gaben. Du kannst reden, du kannst hören, können nicht alle Menschen. Es gibt viele Menschen, die sind taubstumm geboren, die können nicht sprechen, die haben diese Gabe nicht, aber du hast sie. Wie verwendest du sie? Du kannst hören, du kannst sehen. Wie verwendest du diese Gaben? Also eigentlich haben wir ganz, ganz viele Gaben, nicht nur eine wie in dem Gleichnis. Ich glaube, hier möchte Gott uns wirklich zeigen, dass keiner eine Ausrede hat. Selbst der sagt, ich habe keine, kann damit nicht kommen, denn selbst der hat das Minimum bekommen. Aber wir haben ganz viele Gaben in unserem Verwaltungsbereich. Wie gehen wir damit um? Und da könnte man ein bisschen sich erschlagen fühlen. Aber liebe Geschwister, ich sage euch, bei Christus gibt es Hoffnung, bei Christus gibt es Kraft, bei Christus gibt es Hoffnung. Und er sagt uns, eigentlich geht es nur um eins. Stelle Gott an erster Stelle. Suche Gott im Gebet, bitte bei ihm und er wird dir schenken und dich belohnen. Und da können wir auch im Matthäus Evangelium, Matthäus Kapitel 7, Vers 7, ein schöner Vers, 7,7, kann sich jeder merken, da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So, liebe Geschwister, heute ist es so ein Trend, gute Firmen locken junge Mitarbeiter an, gut ausgebildete Leute, sehe ich manchmal in Stellenbeschreibungen, Personal Coach und individuelles Development während deiner Berufszeit bei uns. Das heißt, viele Menschen laufen so hastig durchs Leben, dass sie manchmal vergessen, sich Zeit zu nehmen. Was sind eigentlich meine Stärken? Wie kann ich die entwickeln? Wie kann ich noch mehr rausholen aus meinem Leben? Einfach mehr Freude im Leben. Nicht unbedingt Geld, sondern einfach Freude im Leben. Wie kann ich mehr dahin kommen? Und da gibt es Coaches heute und die Leute in der westlichen Welt, die das Geld haben, die zahlen auch ganz schön viel dafür, damit so ein Coach ihnen hilft, überhaupt herauszufinden, ja, was kann ich denn überhaupt, wer bin ich denn und wo möchte ich überhaupt hin? Ich frage dich, weißt du das? Und wenn du vielleicht nicht so viel Geld hast für so einen Top-Coach, dann empfehle ich dir den Besten. Der kostet keinen Euro, der heißt Jesus Christus. Der möchte dein Personal Trainer, dein Personal Coach sein. In der stillen Zeit zeigt er dir, wer du bist. In der stillen Zeit zeigt er dir, was er mit dir machen möchte. Und in der stillen Zeit möchte er dich weiterbringen. Und ich möchte zum Schluss dieser Predigt nur diesen Ausrutscher, möchte ich fast sagen, von diesem Herrn, der mit dem einen Zentner kommt und sich rausredet und sagt, mein Leben war so schwer und so hart und alles ist so schlecht und Gott ist so ungerecht. Er stellt Gott so schlimm dar, als so einen harten Menschen. Aber ich möchte euch sagen, wie Gott wirklich ist. Lasst uns einmal dazu aufschlagen, Psalm 118. Und den Psalm kann ich euch auch ein bisschen als Hausaufgabe vielleicht mitgeben, wer schon länger die Bibel nicht mehr gelesen hat. Nehmt euch mal heute Mittag ein wenig Zeit, schlagt Psalm 118 auf und denkt über das Wesen Gottes nach. Und ich gebe euch nur den ersten Vers als kleinen Leckerbissen mit. Psalm 118, ab Vers 1, da heißt es, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Egal welches Bild du vielleicht von zu Hause mitbekommen hast oder von einer falschen Darstellung von Gott. Gott ist da für dich, noch ist Gnadenzeit, noch können wir zu Christus kommen, einfach bei ihm bitten aus dieser Fülle. Denn er hat die Fülle. Bei Christus gibt es kein Ende. Wir dürfen bitten und nehmen von dem Guten, von dem Vollkommenen. Und vergesst nicht, das größte Ziel von Gott ist neben einer Vermehrung deiner Redegabe, deiner sozialen Kompetenzen, deiner fachlichen Kompetenz im Beruf, deines Bildungsweges, dein Charakter. Sein Hauptziel ist die Ausgestaltung deines Charakters. Nun, wir sehen, dieses Gleichnis von den Gaben steht nicht irgendwo. Christus setzt es in die Endzeitrede. Christus sagt, wer ewiges Leben möchte, der darf auf diesem Lebensweg hier auf der Erde nicht an Stillstand denken. Aufgeben ist bei Christus nicht im Vokabular. Und auch wenn du fällst, sagt Christus immer wieder, steh auf, wir gehen weiter. Wer Gaben nur für sich einsetzt, dem wird auch diese Fähigkeit genommen. Auch hier müssen wir bedenken. Wir können vielleicht Gaben für uns entwickeln und weiterbringen, aber wenn sie nicht zum Segen für andere Menschen werden, fehlt auch da der volle Segen Gottes. Ich weiß nicht, wie du Gott siehst, aber ich sehe Christus als jemand, der jeden Einzelnen persönlich unter die Arme nimmt und sagt, komm, wir gehen weiter, wir wachsen zusammen, wir heilen zusammen. Das ist mein Bild von Gott und ich hoffe, dass ihr Gott so auch seht und nicht als diesen strengen, bösen, den dieser faule Mann hier im Gleichnis so schildert. Drum, liebe Geschwister, ich frage noch zum Schluss, welche Gabe hast du? Keine? Niemals. Nehme, was du hast, bringe es vor Gott und er wird dir helfen, es zu vermehren. Amen.